das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Romy Hiller.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend auch von mir.
Könnte jetzt alles ganz schnell gehen? Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sieht sein Land heute vor einer der schwierigsten Entscheidungen in seiner Geschichte. Und auch für Europa und die NATO steht viel auf dem Spiel. Donald Trump ist es wieder, der die Weltgemeinschaft unter Druck setzt und dem ukrainischen Präsidenten ein Ultimatum stellt. Zelensky soll bis Donnerstag einem vorgelegten Papier zustimmen, das für den US-Präsidenten ein Weg zum Frieden sein soll. Wie ernst gemeint und wie realistisch die 28 Punkte darin sind, das frage ich hier gleich den deutschen Außenminister Johann Wadephul. Trump droht, komme es jetzt nicht schnell zu einer Einigung, streiche er einen wichtigen Teil seiner Unterstützung der Ukraine. Wassili Golot.
Am heutigen Tag der Würde gedenken Ukrainerinnen und Ukrainer der Menschen, die im Kampf für die Freiheit getötet wurden. Was die USA jetzt von ihnen fordern, empfinden viele hier auf dem Maidan in Kiew dagegen als würdelos. Ich verstehe, dass es schwer ist, dass dieser Krieg irgendwie beendet werden muss. Aber wenn wir das unterschreiben, dann heben wir die Hände und das war's. Haben wir so viele Jahre standgehalten? Sind so viele Menschen gestorben, um jetzt so etwas zu tun? Das ist ein prorussisches Narrativ, das Trump hier durchdrücken will. Natürlich möchte ich ein Ende des Krieges, aber nicht mit diesem Plan. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich komme aus Donetsk und möchte zurück nach Hause. In Donetsk und Luhansk soll die Ukraine Teile des eigenen Staatsgebiets aufgeben. So sieht es das US-Papier vor. Die besetzten Gebiete sollen de facto als russisch anerkannt werden. Und die Ukraine soll ihre Armee verkleinern. Diese Positionen entsprechen weitgehend den Maximalforderungen Russlands. So will der Kreml auch in Zukunft Einfluss auf die Ukraine nehmen. Auf diesen Vorstoß ist Europa nicht vorbereitet. Kanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und Großbritanniens Premier Starmer betonen heute im Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten, der aktuelle Frontverlauf müsse Ausgangspunkt für Verhandlungen sein. Und die ukrainische Armee dürfe nicht geschwächt werden. Wir alle wollen einen gerechten und dauerhaften Frieden. Das ist es, was der US-Präsident will und was wir alle wollen. Wir müssen von dort, wo wir stehen, auf dieses Ziel hinarbeiten. Aber das Prinzip bleibt. Die Ukraine muss souverän über ihre eigene Zukunft bestimmen. Doch der Druck aus den USA scheint immens zu sein. In einer Rede an die Nation spricht Präsident Zelensky von einem der schwierigsten Momente in der ukrainischen Geschichte. Jetzt könnte die Ukraine vor einer sehr schwierigen Wahl stehen. Entweder der Verlust unserer Würde oder das Risiko, unseren wichtigsten Partner zu verlieren. Entweder die schwierigen 28 Punkte oder ein extrem harter Winter, der härteste. Und weitere Gefahren. Ein Leben ohne Freiheit, ohne Würde, ohne Gerechtigkeit. Und wir sollen demjenigen glauben, der schon zweimal angegriffen hat. Zelensky ruft seine Landsleute auf, sich hinter ihm zu versammeln. Er wolle sich für ein Ende des Krieges einsetzen, nicht für ein Ende der Ukraine.
Der Bundesaußenminister ist uns dazu live zugeschaltet aus Rendsburg in seiner Heimat Schleswig-Holstein. Guten Abend, Herr Wadephul.
Guten Abend nach Hamburg.
Kann es sein, dass wir uns jetzt tatsächlich auf der Zielgeraden zu einem Waffenstillstand und Frieden befinden?
Es kann sein, dass wir uns auf der Zielgeraden zu einem Waffenstillstand befinden. Ob es ein Friedensschluss wird, das ist noch sehr offen. Wir kennen diese 28 Punkte auch jetzt erst kurze Zeit. Konnten sie mittlerweile mit den Amerikanern ein erstes Mal diskutieren. Aber unser Punkt bleibt natürlich, das, was man Frieden nennen kann, das muss ein Frieden sein, der verlässlich ist, der gerecht ist, der einen Ausgleich schafft, der für Akzeptanz auf beiden Seiten sorgt. Und der auch in etwa bewahrt, was die europäische Friedensordnung gewesen ist, die Russland ja angegriffen hat und weiter zerstören will. Und deswegen wird es über viele Punkte aus diesem ersten Plan, der eine Liste von Punkten ist, über die sicherlich gesprochen werden muss, wird man über viele Punkte noch einmal reden müssen und werden wir unsere europäischen Aspekte einbringen.
Mhm. Herr Wadewul, Selenskyj wirkt heute, wir haben es eben gesehen und gehört, noch ernster als sonst. In seiner Rede hat er gesagt, entweder verliere die Ukraine Würde und Freiheit oder die Unterstützung Washingtons. Wird er da nicht regelrecht erpresst?
Ich weiß nicht, ob diese Alternative wirklich exakt so besteht. Wir haben von Washington erfahren, dass über diese Punkte gesprochen werden kann, und das tun wir auch jetzt. Sie haben ja gehört, der Bundeskanzler hat mit Präsident Trump telefoniert. Es hat ein Gespräch gegeben im E3-Format, also Präsident Macron, Premierminister Starmer, der Bundeskanzler gemeinsam mit Präsident Selenskyj. Das ist ein verlässlicher europäischer Rahmen, der ja durch viele Freunde in Europa und darüber hinaus bis Japan ja sogar hingehend erweitert wird. Und diese Koalition der Willigen, die die Ukraine bisher unterstützt hat, die steht natürlich weiter zur Ukraine. Und das möchte ich für die Bundesregierung auch ganz klar sagen. Wir sind Anwalt der Ukraine. Wir stehen an der Seite der Ukraine und werden auch in dieser schwierigen Zeit ganz klar auf der Seite des Rechts stehen und werden alles machen, damit die Ukraine eine gute Verhandlungsposition bekommt.
Und wie wird das aussehen, Herr Wadewul? Sie haben diesen Art Gegenvorschlag angesprochen. Wie wird der aussehen und wann wird er vorgelegt?
Der wird jetzt mit Hochdruck erarbeitet. Wer sich diese 28 Punkte anschaut, der stellt sehr schnell fest, dass da Punkte drin sind, die aus europäischer Sicht anders zu beurteilen sind. Ein verlässlicher Frieden wird nur dann da gewährleistet werden können, wenn eine neue Friedensarchitektur da ist, wenn die Ukraine in der Tat das, was sie Würde nennt, also ihr Recht auf Souveränität wird, wahren können, und wenn vor allen Dingen neue Sicherheitsgarantien für die Ukraine und für uns alle da sind. Das ist doch wichtig. Wir haben erlebt, dass Russland zweimal angegriffen hat, dass Russland Völkerrecht mit den Füßen tritt und einfach weiterschießt und keinen Waffenstillstand jetzt eingeht. Und deswegen ziehen wir alle daraus sehr die Konsequenzen. Der amerikanische Präsident hat uns aufgefordert, und wir sind dazu bereit, 5% für Verteidigung auszugeben. Wir machen einen neuen Wehrdienst.
Herr Wadewul,
das machen wir ja nicht deswegen, weil es schön ist, sondern weil wir uns gegen Russland verteidigen können müssen. Und das gilt auch weiterhin.
Entschuldigung, dass ich da nochmal unterbreche, aber nochmal konkret zu diesen Punkten, die vorliegen. Genau. Auf dem Papier, da stehen ja immer noch Punkte drin, die deutliche Gebietsabtretung, keine NATO-Mitgliedschaft, und Sie haben die Sicherheitsgarantien angesprochen, die sind da völlig vage nur enthalten und genannt. Das heißt aber, auch aus Ihrer Sicht, Selenskyj kann dieses Papier oder mit leichten Änderungen so ein Papier gar nicht unterschreiben bis Donnerstag.
Also ich möchte mich jetzt zu einzelnen Punkten nicht äußern, und es bleibt ja die souveräne Entscheidung der Ukraine, da zu entscheiden, was sie unterschreiben will und was sie nicht unterschreiben will. Jeder will einen Friedensschluss, aber ein Friedensschluss an sich macht wirklich nur dann Sinn, wenn er verlässlich ist und wenn er eine Gewährleistung dafür bietet, dass er länger hält und dass wir nicht erstens Akzeptanzprobleme in der Ukraine bekommen oder zweitens das Risiko eingehen, dass Russland erneut angreift. Das kann man ja angesichts des großen Aufrüstungsprogrammes, was wir in Russland sehen, überhaupt gar nicht ausschließen, sondern man muss sich ja fragen, warum findet diese Aufrüstung statt. Also deswegen brauchen wir jetzt Geduld und wir brauchen Zeit. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Hektik und Schnelligkeit. Jeder versteht, dass schnell ein Ende des Schießens kommen soll, aber wir brauchen Zeit, um das nachzudenken, was eine verlässliche Grundlage sein kann für einen dauerhaften Frieden. Und ich habe Zweifel, dass das ganz schnell möglich sein wird.
Okay, also der Donnerstag, ein großes Fragezeichen dahinter von Ihnen. Wie realistisch sind denn die Punkte in diesem Papier denn überhaupt für Europa? Es betrifft ja nicht ausschließlich die Ukraine, sondern hat große Auswirkungen für Europa. Da steht ja, Russland werde wieder in die Weltgemeinschaft integriert, auch als Teil der G8. Können Sie sich das überhaupt vorstellen?
Das setzt alles voraus, dass Russland zurückkehrt in die Rechtsgemeinschaft der G8, die ja eine Grundlage ist. Und dafür sind erhebliche Voraussetzungen durch Russland noch zu schaffen. Wir haben immer gesagt, dass wir bereit sind, dafür über solche Dinge zu sprechen. Aber das allererste wäre ja mal, dass Russland diesen völkerrechtswidrigen Krieg hier beendet, einen sofortigen Waffenstillstand sofort Wirklichkeit werden lässt und dann eben Gespräche darüber führt, wie man diesen Frieden beendet. Es ist vollkommen klar, Europa hat eigene Vorstellungen, wir haben eine eigene Rechtsordnung. Wir werden unsere eigene Souveränität und unsere eigenen Interessen in diesen Prozess einbringen. Davon muss jeder ausgehen und das ist die Grundlage unserer Gespräche. Wir sind in jedem Fall bereit, die Ukraine weiter zu unterstützen. Aber wir sind auch bereit und in der Lage, europäische Interessen zu vertreten. Das schulden wir den Menschen. Und wer an einer dauerhaften Sicherheitsarchitektur hier interessiert ist, der unterstützt das.
Und Washington fordert in diesem Papier auch, Europa soll 100 Milliarden US-Dollar in den Wiederaufbau in der Ukraine investieren. Diese Summe liegt doch deutlich über den Zahlen, mit denen Sie bislang rechnen, oder?
Nochmal, ich möchte mich jetzt zu einzelnen Punkten nicht äußern. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch Zusammenkünfte auch von Experten geben, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika, auch diesen Plan noch einmal detailliert durchzugehen. Aber ganz grundsätzlich gilt, es geht um Europa. Und wenn es um Europa geht, dann werden wir Europäer unsere Interessen dazu formulieren und unsere Punkte einbringen. Und das sind eigenständige Punkte, das sind grundsätzliche Fragen der Sicherheitsarchitektur, der Einhaltung von Völkerrecht, der Einhaltung von Menschenrechten und das sind natürlich auch wirtschaftliche und finanzielle Interessen. Und wenn diese berührt sind, dann müssen wir gefragt werden und dann werden wir eine Meinung haben und die werden wir, wie auch in der Vergangenheit, sehr geschlossen in diesen Prozess einbringen. Es ist gut, dass endlich über eine Beendigung des Krieges geredet wird, aber es muss zu akzeptablen Konditionen für alle Beteiligten stattfinden und es muss eine Voraussetzung dafür sein, dass das verlässlich für die Zukunft ist und deswegen ist noch sehr viel Arbeit zu tun.
Das sagt Bundesaußenminister Johann Wadephul. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch heute Abend. Danke Ihnen.
Sehr gerne, einen schönen Abend.
Es ist das Hilfezeichen für Frauen. Seit wenigen Jahren erst verbreitet es sich in immer mehr Ländern. Es soll Frauen helfen, wenn sie bedroht sind, sogar Leben retten. Unauffällig können sie so andere Menschen auf eine Gefahrenlage aufmerksam machen. Dass es eines Tages gelingt, Gewalt gegen Frauen weitgehend zu stoppen, diese Hoffnung trägt auch der Name des Internationalen Aktionstages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen in sich. Kommende Woche findet der wieder statt, doch schon heute zeigt das neue Lagebild des Bundeskriminalamtes in Deutschland, die Gewalttaten an Frauen haben im vergangenen Jahr zugenommen. Pro Stunde werden in Deutschland 15 Frauen Opfer von partnerschaftlicher Gewalt. Sabine Hauser.
Denise Carstens will uns ihre Geschichte erzählen, stellvertretend für die vielen Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Vor 4 Jahren wurde die 39-Jährige von ihrem Ex-Partner brutal angegriffen, auf dem Weg zu ihrem Auto.
Hat er mich getreten, er ist auf der Straße auf mich draufgesprungen, hat mir auch so fast mein ganzes Becken zertrümmert und hat mich gewürgt. Und der Satz, der bei mir so hängen geblieben ist oder der mich auch bis heute so aufwühlt, ist: Wenn ich eine Waffe hätte, dann würde ich dich jetzt erschießen.
Der Mann, der ihr das damals angetan hat, ein Albaner, ist bis heute auf der Flucht. Gefühlt könne er jederzeit wieder auftauchen. Seitdem ist für die ehemalige Krankenschwester nichts mehr, wie es war. 6-mal schon ist sie umgezogen. Sie leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Am schlimmsten sei es nachts.
Und da ist es so, dass ich das überhaupt nicht in der Kontrolle habe. Also ich schlafe ein. Ich bin eigentlich immer nach einer halben Stunde, Stunde wieder wach. Ich bin ganz oft nass im Rücken oder stehe oder sitze dann eben aufrecht im Bett, weil ich wieder eine Szene im Kopf hatte. Also da kommt es oft hoch.
So oder so ähnlich wie Denise Carstens ergeht es in Deutschland immer mehr Frauen. Das zeigt das neue Lagebild des Bundeskriminalamts. Demnach wurden 2024 mehr als 187.000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Ein Anstieg zum Vorjahr um 3,5%. Auch die Zahlen bei Sexualstraftaten und digitaler Gewalt sind deutlich gestiegen.
Die Tatverdächtigen, um die es da geht, sind zu 37% Nichtdeutsche. Das heißt, nichtdeutsche Tatverdächtige sind deutlich überrepräsentiert.
Aber auch bei den Opfern sei rund ein Drittel nicht deutsch. Insgesamt, so Dobrindt, tue die Politik noch zu wenig, um Frauen zu schützen. Dabei sind mögliche Ursachen auch bei Tätern ohne einen Migrationshintergrund längst bekannt.
Ablehnung von Gleichberechtigung, das Festhalten wollen an traditionellen Rollenbildern, kann ein Faktor sein, wie Studien zeigen. Studien zeigen auch, dass Kindheitserfahrungen mit Gewalt das Risiko erhöhen, im Erwachsenenalter Opfer zu werden, auch selber gewalttätig zu werden. Deshalb ist das Thema häusliche Gewalt auch so wichtig, auch hier anzusetzen.
Denise Carstens jedenfalls will nicht länger Opfer sein, sondern wieder zurück ins Leben, wieder arbeiten. Seit 4 Jahren kämpft sie dafür, dass sie vom Staat dabei finanziell unterstützt wird, doch bislang vergeblich. Dabei sei es so wichtig, sagt sie, dass die Frauen mit der Tat und den Folgen nicht alleingelassen werden.
Und dazu spreche ich mit Christina Klemm. Sie vertritt seit Jahren als Rechtsanwältin Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Guten Abend, Frau Klemm.
Guten Abend.
Wir sehen heute, die Gewaltzahlen sind hierzulande wieder gestiegen. Wie kann dieser jährliche Anstieg gestoppt werden?
Ja, indem wir endlich ein Gesamtkonzept haben. Wir haben ja immer als Spanien gerade als Vorbild, und die haben tatsächlich in allen Bereichen etwas geändert. Das heißt, mehr Prävention, viel mehr auch Fortbildung, viel mehr Kampagnen gegen aggressive Männlichkeit, eine bessere Ausstattung von den Ermittlungsbehörden und vor allem von Schutz.
Woran hakt es hier? Ist das die Finanzierung oder werden diese Beispiele, die Sie nennen, hier nicht so gesehen?
Ja, es ist die Finanzierung. Wir haben viel zu wenig Geld im Schutzsystem. Wir haben immer noch zu wenig Frauenhausplätze. Wir haben immer noch nicht genügend Beratungsstellen. Die arbeiten alle am Rand ihrer Kapazitäten. Und wir haben viel zu wenig Prävention. Und das wird gerade auch eher gekürzt. Und ich glaube, insgesamt muss man sagen, eine gute Kriminalpolitik ist insgesamt immer, wenn man eine gute Sozialpolitik macht. Und genau das sehen wir im Moment nicht, sondern wir haben eher eine weitere, ja, schwieriges Sozialsystem. Wir haben immer mehr Verarmung, wir haben mehr prekäre Situationen, wir haben deswegen auch mehr Situationen für gewaltbetroffene Frauen, die sich nicht aus diesen Beziehungen lösen können, weil sie einfach gar nicht wissen, wohin, oder weil sie in die Armut gehen.
Mhm. Am deutlichsten gestiegen ist ja die Gewalt im Digitalen. Frauen berichten davon, dass sie online bedroht oder gestalkt wurden. Ist es im Digitalen besonders schwer, Gewalt zu verhindern?
Ja, da fehlen noch sehr viele Konzepte. Man muss bei der digitalen Gewalt unterscheiden zwischen Hate Speech, also das trifft ja auch sehr, sehr viele Frauen. Das heißt auch Frauen, die öffentlich sind, die eben auftreten, die sich auch im digitalen Raum bewegen, werden häufig eben mit Hassbotschaften überzogen, die aber häufig dann eben auch sexualisiert sind, also Vergewaltigungsandrohungen etc. Wir haben die digitale Gewalt, aber auch bei der Partnerschaftsgewalt. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Frauen eben digital überwacht werden, dass sie gestalkt werden, dass auch private Aufnahmen veröffentlicht werden etc.
Immer mehr Gewalt. Wir sehen die Zahlen, dieses neue Lagebild heißt ja erst einmal immer mehr Opfer, Menschen, denen geholfen werden muss. Finden diese Frauen denn die Hilfe, die sie benötigen?
Nein, leider nur unzureichend. Also man muss auch sagen, diese Zahlen, die wir heute bekommen haben und dieser Anstieg, das ist ja nur das sogenannte Hellfeld. Das heißt, das sind die Zahlen der Personen, die angezeigt haben. Wir haben aber jetzt zu erwarten eine neue Dunkelfelduntersuchung. Und da muss man davon ausgehen, dass weniger als 5% der Betroffenen der Partnerschaftsgewalt überhaupt Anzeige erstatten und weniger als 10% der Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Deswegen muss man sich fragen, warum ist das denn so? Warum wenden sich betroffene Personen gar nicht an die Polizei oder dann eben auch an die Justiz? Was läuft da schief? Und das hängt ganz viel zusammen mit mangelnder Sicherheit, mit mangelnder Beratung, mit mangelnden Möglichkeiten überhaupt tatsächlich für sich zu sorgen, wenn man eine solche Beziehung verlassen will. Und wir wissen ja, dass die größte Gefahr für Betroffene ist eben die Trennung. Mhm.
Das Problem, die zunehmende Gewalt gegen Frauen, ist uns seit Jahren bekannt, vieles auch zu den Gründen. Weshalb lässt es sich dennoch nicht lösen? Fehlt einfach die Lobby, die Unterstützung?
Naja, die Lobby, also wir wissen, so viele Frauen sind betroffen, da müsste es eigentlich eine große Lobby geben, aber es gibt eben viel zu wenig Geld im System und wir erleben ja auch einen Anstieg der Gewalt, davon gehen wir jedenfalls aus. Und das Problem ist natürlich, dass wir auch einen riesigen Backlash gerade erleben, vorangetrieben von rechtsextremen Bewegungen, aber eben auch in der Mitte der Gesellschaft, dass wir zurück zu traditionellen Vorstellungen gehen, zurück zu patriarchalen Ansichten und das verstärkt die Gewalt. Da sind wir uns, glaube ich, alle völlig einig.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Christina Klemm, Juristin und Expertin für Frauen, die Gewalt erfahren haben.
Vielen Dank.
Und das Gespräch habe ich am Abend geführt. Zu dem heute vorgestellten Lagebild und die zunehmende Gewalt gegen Frauen. Jetzt die Meinung von Julia Kruschwitz vom Mitteldeutschen Rundfunk, die seit Jahren intensiv zu diesem Thema recherchiert.
Nur 5% aller Betroffenen von Gewalt in der Partnerschaft erstatten Anzeige bei der Polizei. So eine Studie des Bundeskriminalamtes. Warum? Aus Gesprächen mit Betroffenen weiß ich, viele haben Angst. Wenn ich ihn anzeige, dann bringt er mich um. Oder es passiert doch eh nichts, wenn ich zur Polizei gehe. Und ja, Verurteilungen wegen Taten häuslicher Gewalt sind selten. Und wenn, dann meist nur Geld- oder Bewährungsstrafen. Rechtssichere Spurensicherung gibt es kaum. Es steht dann Aussage gegen Aussage, im Zweifel für den Angeklagten Freispruch. Auf den Schultern der gewaltbetroffenen Frau lastet dagegen viel. Gewaltschutzantrag stellen, Behördengänge, die Kinder und sich selbst stabilisieren. Der Mann dagegen meist nur ein Annäherungsverbot für 6 Monate. Auflagen zur Täterarbeit sind selten. In Österreich ist ein Kurs zur Gewaltprävention Pflicht für jeden Mann, der bei einem Polizeieinsatz häuslicher Gewalt auffällig wurde. In Deutschland verhindert der Datenschutz häufig die Weitergabe der Kontakte an die Beratungsstellen. So ändert sich im Denken des Täters häufig nichts. Die Frau hat mich provoziert und ausgenutzt. Diese Schuldumkehr ist typisch für Täter von Partnerschaftsgewalt. Betroffene erzählen mir, dass sie häufig gefragt werden, warum hast du dich nicht getrennt? Du hast ihn ihr doch ausgesucht. Politik, Justiz und Gesellschaft müssen den gewaltausübenden Männern sehr deutlich machen, Gewalt wird nicht toleriert. Punkt.
Die Meinung von Julia Kruschwitz. Das Warten hat Tradition bei den Weltklimakonferenzen. Das war schon beim wegweisenden Pariser Gipfel vor 10 Jahren der Fall. Im vergangenen Jahr in Baku dauerte die Verlängerung mehr als 30 Stunden. Und bei der diesjährigen COP30 in Brasilien sollte eigentlich heute Abend Schluss sein. Doch es wird immer noch verhandelt. Unter anderem darüber, wie die Kosten und Investitionen für Klimaschutz und Klimawandel finanziert werden sollen. Währenddessen sind die Folgen des Klimawandels auch in der Nähe des Tagungsortes Belém schon deutlich sichtbar. Xenia Böttcher.
Das Wasser kommt. Für Lucy Leji Borges geht alles überraschend schnell. Vergangenes Jahr schlagen hohe Wellen erstmals an ihr Haus. Die Häuser von Nachbarn zerstört. Sie lieben das Meer, aber jetzt müssen sie hier weg. Ich habe große Angst. Das Wasser droht uns zu verschlingen. Bedroht unser Zuhause, aber vor allem unser Leben. Klimaangst, ein neuer Begriff, eine neue Lebensrealität in Marajó. Der Meeresspiegel an der Amazonasmündung steigt durch die Erderwärmung. Zerstört das Leben einfacher Fischer. Ihre Häuser, viel Hab und Gut liegt da im Wasser. Mateusz Adams kämpft um Geld, damit sich die Gemeinde an die Klimakrise anpassen kann. Es geht um Geld, damit wir Schrauben und Nägel für Holzbarrieren kaufen können. Wir brauchen Geld für Lastwagen, die Baumaterial bis hierher an den Strand bringen. Ein Hohn für sie, dass gerade hier nach neuen Ölfeldern gesucht wird. Klimaschutz ja, aber nicht gegen die Wirtschaft, gilt auch für den Gastgeber. Dabei klingt der Anspruch des brasilianischen Präsidenten ganz anders. Das hier ist eine bessere COP als die von Kopenhagen, Dubai, Paris, London, besser als jede andere in der Welt. Jetzt im Endspurt steht die Klimakonferenz in Flammen. Der Brand gestern Abend in der Zeltstadt der COP für viele symbolträchtig. Die Verhandlungen stecken fest. Statt mehr Gelder zur Klimaanpassung im globalen Süden, mehr Unklarheit.
In dem Verhandlungstext wurde ein Rechentrick eingebaut, sodass sie wahrscheinlich weniger Geld bekommen als das, was sie gefordert haben. Dabei brauchen sie mehr Geld und Planungssicherheit.
Und noch eine Enttäuschung. Brasilien hatte intensiv für einen möglichst konkreten Plan für den Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle geworben. Der fehlt zurzeit gänzlich im Abschlussentwurf.
Das, was jetzt die brasilianische Präsidentschaft vorgelegt hat, ist zynisch. Denn es ignoriert die vielen Stimmen der indigenen Völker, es ignoriert die Stimmen der Zivilgesellschaft und vor allem auch das, was Präsident Lula am Anfang versprochen hatte, nämlich eine Roadmap zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern.
Deutschland und 30 andere Länder haben Protest eingelegt.
Das, was jetzt vorgelegt wurde, ist nicht balanciert. Wir wollen als Europäer den Klimaschutz voranbringen. Das muss von dieser COP ausgehen.
Auch diese COP geht in die Verlängerung. Wieder ein Tauziehen in der Nacht. Die Welt muss da verhandeln, wo man die Folgen sieht, heißt es. Nur scheint es bislang nicht so, als ob ihre Sorgen gehört werden.
Oft liegt nur eine Straße zwischen Arm und Reich. Was soziale Ungleichheit bedeutet, das zeigt sich in kaum einem Land so deutlich wie in Südafrika, etwa in der Metropole Johannesburg. Und so soll gerade dort das Thema auf die internationale Agenda gesetzt werden beim anstehenden G20-Gipfel. Für den wird zumindest das Zentrum von Johannesburg gerade herausgeputzt. Auch wenn der Gipfel der Mächtigen ohne die Mächtigsten stattfinden wird, US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi werden nicht teilnehmen. Kanzler Merz dagegen ist gerade auf dem Weg nach Johannesburg. Über die Gipfelvorbereitungen in einer Stadt der Gegensätze, Uli Neuhoff.
Kurz vor 8 Uhr morgens packt Raymond seine Sachen. Der Straßenhändler will den Berufsverkehr nutzen, um Ladekabel und Duftöle an der Ampel zu verkaufen. Die ganzen Waren sind rund 800 Rand wert, sagt er. Umgerechnet ungefähr 40 Euro. Ich muss mich richtig reinhängen, damit ich mir am Ende des Tages etwas zu essen leisten kann. Raymond lebt in Alexandra, der ältesten Township von Johannesburg, eines der engsten und ärmsten Viertel. Der Gegensatz könnte nicht größer sein. Gleich nebenan schließt sich das reiche Geschäftsviertel Sandton an. Hinter den Glitzerfassaden Versicherungen und Banken. Hier hatte Raymond vor dem G20-Gipfel eigentlich seinen festen Platz. Plötzlich waren die Polizisten da und zerrten mich in ihr Auto. Sie haben mir sogar ziemlich viel von meiner Ware einfach weggenommen und gesagt, hier verkaufst du nie wieder. Die Staats- und Regierungschefs, die heute bereits zum G20-Gipfel angereist sind, kommen in ein Land, in dem die Einkommensunterschiede so groß wie nirgendwo auf der Welt sind. Auch deshalb will der Gastgeber Südafrika nun das Thema setzen und einen Weltsozialrat gründen. Im Vorfeld tagten dafür rund 500 Wirtschaftswissenschaftler im Sozialgipfel. Heraus kam ein Bericht, der eindringlich vor einem weltweiten Ungleichsnotstand warnt. Wir sehen, dass sich Milliardäre immer weiter in Richtung von Billionären entwickeln, während einer von vier Menschen hungrig ins Bett geht. Diese Art Ungleichheit untergräbt nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern auch längerfristiges Wachstum. Alle Untersuchungen zeigen das und widersprechen dem alten Denken, dass allgemeines Wachstum Ungleichheit abbaut. Der Bericht, an dem auch Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz beteiligt war, fordert deshalb, dass sich die G20-Regierungschefs mit Schuldenerlass und Steuererleichterungen beschäftigen und einen Weltsozialrat beschließen. Überlegungen, die weit von Raymonds Leben entfernt sind. Seine Geschäfte laufen nur schleppend hier an seinem neuen Platz, weit weg vom Zentrum. Ich kenne diese Veranstaltungen schon lange. Sie machen doch einfach, was sie wollen. Essen und genießen ihr Leben mit der Familie. Schau dir doch mal an, wie ich lebe. Ständig bleibt der Strom weg und mein Essen verdirbt im Kühlschrank und dann habe ich wieder nichts zu essen. Vom ersten G20-Gipfel in Afrika erwartet Raymond deshalb nur wenig. Dass sich sein Leben schnell verbessert, kann er sich nicht vorstellen.
Und wir schauen noch auf weitere Themen des Tages mit dir, Romy.
Die Bundesländer haben erstmals ein Vorhaben der Regierungskoalition gestoppt, nämlich das Sparpaket zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen. Der Bundesrat schickte das damit verbundene Gesetz in den Vermittlungsausschuss. Der Bundestag hatte bereits zuvor zugestimmt, dass die Krankenkassen den Kliniken nur noch die tatsächlich gestiegenen Kosten ersetzen. Die Länder aber fürchten, dass die Kliniken dann Leistungen streichen. Die gesetzlichen Krankenkassen warnen, ohne das Sparpaket müssten Versicherte höhere Zusatzbeiträge zahlen. Zugestimmt hat der Bundesrat wiederum der Finanzierung des Deutschlandtickets. Damit ist es bis zum Jahr 2030 abgesichert. Die Monopolkommission hat die Machtkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel als besorgniserregend kritisiert. In einem Gutachten kommt sie zu dem Schluss, dass 85% des Marktes von 4 Unternehmensgruppen kontrolliert werden. Von Edeka, Rewe, Lidl und Aldi. Von den zuletzt deutlich gestiegenen Lebensmittelpreisen profitierten vor allem die großen Supermarktketten, die Erzeuger hingegen kaum. Die unabhängige Kommission empfiehlt der Regierung deshalb, die voranschreitende Konzentration im Einzelhandel zu stoppen. Der Kinderbuchautor und Künstler Helme Heine ist tot. Wie sein Verlag mitteilte, starb er im Alter von 84 Jahren in seiner Wahlheimat Neuseeland. Heine schrieb unter anderem die erfolgreiche Freunde-Reihe mit dem dicken Waldemar, mit Johnny Mauser und Franz von Hahn. Außerdem zeichnete er den Drachen Tabaluga, der vor allem durch Musik von Peter Maffay populär wurde.
Wenn sich Fuchs und Hase nicht Gute Nacht sagen, sondern zusammen ein großes Komplott aufdecken, dann sind wir in Zoomania. Eine Art moderne Fabel, die als Animationsfilm daherkommt. Vor 9 Jahren landete Disney damit einen großen Erfolg. Nächste Woche kommt die Fortsetzung ins Kino. Und dann ist in der deutschen Synchronfassung auch ein Mann zu hören, der das Publikum mit seinen Rollen seit Jahren zum Lachen bringt. Rick Kevanian. Daniel Ronell hat den Schauspieler und Comedian zum Start von Zoomania 2 getroffen.
Ein Fuchs, eine Häsin und beide Detektive. In Zoomania 2 stellt ein Reptil die Stadt auf den Kopf. Gesprochen wird Grubenotter Gary von Rick Kevanian, der in fast jede Rolle schlüpfen kann.
Schlangen sind nicht böse. Ich muss die Dinge richtig stellen.
Schlangen sind nicht böse. Ich muss die Dinge richtig stellen.
Kevanian leiht zahlreichen Figuren seine Stimme, beherrscht beliebige Dialekte und Akzente. Und seit fast 30 Jahren steht er auch vor der Kamera, wie zuletzt wieder als Dimitri der Grieche.
Hellas, da ist sie.
Meine Usodora, Schutzpatrone für Schnapskräuter.
Liebe Freunde, das ist eine große Missverständnis. Die Leute glauben, ich bin Grieche und ich bin Grieche vor allen Dingen, wenn die Kamera läuft. Nein, nur wenn die Kamera läuft.
Ich liebe also Klänge. Wirklich jegliche Art. Ich finde es toll, wenn Menschen unterschiedlich reden. Ich höre das einfach gerne. Ich weiß auch nicht, ich habe so ein Audio-Voyeur, keine Ahnung.
Begonnen hat alles mit der Freundschaft zu Michael Bulli Herbig. Beide kennen sich schon seit der Schulzeit. Erst kam der Schuh des Manitou und diesen Sommer dann das Kanu des Manitou, der schon jetzt als erfolgreichster Kinofilm des Jahres in Deutschland feststeht. Mit Kevanian übrigens in einer Doppelrolle. Nicht nur als Grieche, sondern auch als sechselnder Hilfs-Sheriff.
Du bist eine ganz große Dummsäule,
nach vorne gucken, ihr Schweine!
Der Meister der 1000 Zungen. Seine Kunstfertigkeit verdankt Kevanian auch ein bisschen dem Sprachengewirr in seiner Kindheit.
Meine Großmutter war nur sozusagen die erste prägende Sprache und die hat mit mir Armenisch gesprochen. Ich bin zwar in München geboren und aufgewachsen, aber ich habe noch vor Deutsch Armenisch gelernt und dann kam Deutsch dazu und in München natürlich durch die Nachbarn redet man ein bisschen Borisch, ist ja klar.
Und so taucht er nun auf in Zoomania 2 als liebenswerte Schlange, die dafür sorgt, dass die Tiere einem Geheimnis auf den Grund gehen.
Wir machen jetzt aber kein Geheimnis aus dem Wetter, sondern lassen uns von Carsten sagen, was das Wochenende bringt.
Es wird vor allem kalt, und zwar bitterkalt in den Nächten. Aktuell schon wieder Temperaturen draußen vor unserer Haustür bis zu -11 Grad. Und wie sich der Winter zeigt, konnte man heute Vormittag an einem Ort sehen, bei dem der Winter nur wirklich selten zu sehen ist, auf der ostfriesischen Insel Norderney. Wir sehen gleich Webcam-Bilder von heute Morgen im 10-Minuten-Schritten, 8:40 Uhr. Da draußen auf dem Wasser, eine Schauerwolke. Und ich kann es schon verraten, das ist ein dicker Schneeschauer. 10 Minuten später kommt dieser Schauer fast an die Küste ran. Und noch mal 10 Minuten später und schwupps ist der Strand weiß. Es hat dort kräftig geschneit, übrigens auch mit Blitz und Donner. Und noch mal 10 Minuten später zog das ganze Spektakel vorbei. Ganz aktuell haben wir noch eher leichte Schneefälle unmittelbar am Alpenrand. Die lassen in den nächsten 3 bis 4 Stunden nach. Dann gibt es eine klare und zum Teil bitterkalte Nacht. Tagsüber dann dafür sehr viel Sonnenschein. Nur im Nordwesten ziehen immer noch ein paar dichtere Wolkenfelder entlang. Die Temperaturen werden in der Südhälfte noch weiter zurückgehen als in der letzten Nacht. Minus 5 bis minus 15 Grad. Das werden dort die Tiefstemperaturen sein. Im Norden plus 1 bis minus 5 Grad. Und tagsüber im Nordwesten frostfreies Wetter und im Südosten bleibt es dauerfrostig kalt, in den Bergen sowieso. Wie geht es weiter? Am Sonntag nochmals Sonnenschein in der Osthälfte, im Westen neue Wolken mit Schnee oder Regen, teilweise mit Glättegefahr. Ab Montag wird es dann allmählich wechselhafter und wärmer.
Geheimnis gelöst. Vielen Dank, Carsten, für diesen Ausblick. Und das waren unsere Tagesthemen am Freitagabend. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Krimireihe Morden im Norden.
Und danach gibt's in der Sportschau dann die Zusammenfassung der Freitagsspiele in der ersten und zweiten Bundesliga.
Und morgen Abend haben wir neue Tagesthemen für Sie und freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Tschüss.
Tschüss.